Wenn in den letzten 10, 12 Jahren es schwierig war, über Fee zu sprechen und die anzupassen, dann ist es jetzt umso schwerer. Das mag Einzelsituationen mögen ausgenommen sein, aber en gros ist ja der Druck jetzt auch bei den Asset Managern ganz anderer. Und deshalb behaupte ich, wird das ein schwieriges Unterfangen werden, dass das Property Management in den nächsten Jahren ernsthaft bessere Fees sehen wird.
Es menschelt halt überall. Und da gibt es natürlich zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern häufig eben auch Situationen, wo vielleicht Ansprechpartner vielleicht nicht so ganz so gut zusammenpassen, der Asset Manager und der Property Manager. Da muss man eben nachjustieren, schauen, ob man nicht Konstellationen verändern kann, damit da vielleicht wieder eine bessere Kommunikation stattfindet.
Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal geht es um Property Management. Zu Gast als Experten sind Dr. Markus Bell, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Bell Management Consultants, und Aydın Karaduman, Vorsitzender der Geschäftsführung der IC Immobilien Holding.
Immobilienmanager, der Podcast.
In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch Management Programm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Dr. Markus Bell und Aydın Karaduman. Unsere Themen sind Property Management, Aufgabenfelder und Abgrenzungen, das Bell Property Management Ranking und Transformation. Herzlich willkommen. Herr Dr. Bell, wen und zu was berät Bell Consultants alles?
Also wir sind ja vielleicht zwei Sätze vorab, grundsätzlich in zwei Firmen unterteilt. Die eine Gesellschaft ist eine klassische Beratungsgesellschaft und die andere heißt auch im Namen ESG Analytics und kümmert sich um ein, man könnte sagen, Rating. Und wenn Sie jetzt auf die Beratung ansprechen, sind das im Schwerpunkt Asset Property Facility Manager. Also wir haben uns konzentriert auf die Immobilienbranche, seltener Entwickler oder Makler. Und was die Themen betrifft, haben wir schon seit jeher, also seit 20 Jahren, Schwerpunkt bei der Reorganisation. Das kommt jetzt wieder zurück. Prozessoptimierung und auch Ausschreibungen. Darüber haben wir auch hier viele Marktteilnehmer kennengelernt. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Und auch anorganisches Wachstum. Deshalb machen wir auch M&A-Geschäft seit jeher.
Und was davon machen Sie am liebsten?
Von allem am liebsten muss ich spontan sagen, Bambi. Das müsste ich vielleicht erläutern. Aber bei der Beratung, um vielleicht damit anzufangen, ist es wirklich Outsourcing, Reorganisation. Beim M&A sind es Verkaufsmandate, weniger die Kaufmandate. Das hat damit zu tun, dass das wesentlich schwerer ist, ein Target zu finden, als dass man ein gutes Target verkauft. Und bei Bambi ist das eine Initiative, die vor 16 Jahren ins Leben gerufen wurde, wo wir mit anteilig halbe halbe Asset- und Property-Managern zusammen arbeiten, muss man wirklich sagen. Und dort fing es an mit Benchmarks. Am Ende sind es immer die aktuellen Themen, die uns umtreiben, die dafür dienlich sind, Best Practice nachzuverfolgen, um sich zu optimieren, um Standard zu setzen. Solche Themen sind dort Schwerpunkt.
Und Herr Karaduman, die IC Immobiliengruppe bezeichnet sich selbst als Full-Service-Dienstleister für gewerbliche Immobilien in Deutschland. Das klingt ganz toll und beeindruckend, aber was steckt dahinter?
Naja, im Grunde genommen steckt da die gesamte Dienstleistungspalette und die Wertschöpfungspalette auf der Dienstleistungsseite auf Immobilienebene dahinter. Zunächst einmal komplett fokussiert auf das Thema Gewerbe im Wesentlichen. Und im gewerblichen Bereich sprechen wir über das Asset Management, das wir für unsere Kunden erbringen. Wir haben Anlegerbetreuung aus geschlossenen Fondskonzepten, wo wir die Leistungen erbringen. Wir haben Beratungsleistungen wie Projektsteuerung, Vermietungsleistung, Investmentberatung, ESG-Beratung. Und ein Großteil des Geschäftes ist natürlich das Property Management vom Volumen her, wo wir tatsächlich also die gewerbliche Immobilienverwaltung über die klassischen Funktionen der Mieterbetreuung, der Objektbuchhaltung bis hin zur technischen technischen Steuerung und das technische Property Management erbringen. Darüber hinaus sind wir dann in der Lage, mit unserem Gesellschafter, unserem Hauptgesellschafter der Visa-Gruppe eben tatsächlich auch im Konzernverbund die FM-Leistungen zu erbringen. Also eine Rundum-Betreuung um die Immobilie.
Und von diesem Dienstleistungsportfolio, was ist davon aktuell besonders gefragt?
Gefragt sind zum einen natürlich die Beratungsleistungen, insbesondere auf der technischen Seite. Da spielen uns natürlich Themen wie ESG und die Fragen der CO2-Neutralität und der Pfade, wie kommen wir da dorthin, eine große Rolle. Und zum anderen natürlich die ganz klassischen Betreuungsdienstleistungen, also das Property Management und aber auch die Asset Management Leistung. Aber im Schwerpunkt sind die Property Management Leistungen, die aktuell tatsächlich in den Fokus rücken.
Mit dieser Leistung ist ja auch verbunden, den Mieter im Objekt zu halten, was in der aktuellen Marktsituation wahrscheinlich ganz besonders wichtig ist, um das Objekt mit Mietern zu füllen bzw. den Werterhalt zu garantieren. Wie wird diese gestiegene Bedeutung im Markt honoriert oder wird es überhaupt honoriert?
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, den Sie da bringen. Und zwar unter zwei Aspekten. Das eine ist natürlich, dass die tatsächlich wir ja aus einer Phase kommen, wo die Immobilienbranche sehr stark auch transaktionsgetrieben war und wo gar nicht so viel Wert auf das Asset Management und ich meine, wenn ich Asset Management sage, in dem Sinne die Gesamtbetreuung der Immobilie, die stand nicht so sehr im Vordergrund, weil man sehr viel über Transaktionen, schnelles Drehen von Immobilien Geld verdienen konnte. Jetzt sind wir in einer Phase, wo alle irgendwie realisiert haben, dass die Betreuung der Immobilien und vor allem der Mieter wieder in den Vordergrund rückt und damit sozusagen auch wieder stärker in den Fokus. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir, und da kann Herr Dr. Bell sicher aus der externen Sicht auch was zu beitragen, wir über viele, viele Jahre schon immer wieder Vergütungsdiskussionen in der Branche führen, über die Frage, sind eigentlich die Vergütungen, die erbracht werden, ausreichend für das, was an Betreuungsniveau abverlangt wird. Und das darf man nicht unterschätzen, da in den letzten Jahren ja zunehmend auch Anforderungen dazugekommen sind, was die Einhaltung von gesetzlichen Reportingpflichten angeht, was aber zum Beispiel auch ESG-Reporting angeht. Und tatsächlich ist zwar das Asset Management oder das Property Management stärker im Fokus bei den Immobilieneigentümern. Die Vergütungsstrukturen passen sich dem aber nur, ich will mal vorsichtig sagen, nur sehr zögerlich an.
Das heißt, sie fühlen sich eigentlich nicht genug honoriert und wertgeschätzt?
Jein. Also ich würde sagen, es gibt durchaus Eigentümer, die das erkannt haben, die tatsächlich hier vernünftige, faire Vergütungsmodelle auch implementieren und über die Jahre erkannt haben, das, was sie vorne sparen, das kostet am langen Ende mehr Geld, weil jeder Dienstleister kalkuliert natürlich seine Kapazitäten und wenn er nicht mehr bezahlt bekommt, kann er eben auch nicht mehr Kapazitäten einsetzen auf den Projekten. Das haben einige verstanden. Aber es gibt eben tatsächlich auch noch viele, die sind sehr stark von dem Gedanken getrieben, eben für sich selber beispielsweise Kosten zu optimieren und durch ein Outsourcing Kosten zu sparen. Das ist durchaus an der einen oder anderen Stelle möglich, aber man muss dann natürlich auch über vielleicht innovativere Vergütungsmodelle, Partizipation an Erfolgskomponenten und eben den Zusatzleistungen nachdenken. Dann wird auch das ganze Thema für den Dienstleister wieder spannend.
Herr Dr. Bell, sehen Sie solche Entwicklungen im Markt?
Ja, ich fange vielleicht nochmal ganz kurz beim Mieter an, wenn ich darf. Das finde ich in der Tat sehr wichtig, weil ich mache das immer sehr einfach. Es gibt ja die Wertänderungsrendite und die Cashflow-Rendite. Was war die letzten 12 Jahre, 10 Jahre, 14 Jahre das Thema Wertänderungsrendite? Welche Richtung hatte die? Eine Richtung. So, jetzt haben wir eine völlig andere Situation, brauche ich ja gar nicht lange zu erläutern. Und wie Herr Karadumann schon sagt, jetzt geht's in Richtung Cashflow-Rendite. Aber ich glaube, dass das noch gar nicht richtig angefangen hat. Jetzt hatte man ja mit ESG zu tun, dann hat man die Herausforderung. Man muss auch Nachfinanzierung, sieht man ja gerade bei den Häusern, die finanziert sind, was die für Herausforderungen haben. Lassen wir mal die Entwickler weg. Und ich glaube, dass das wir merken es langsam, jetzt umschlägt, dass man merkt, ja klar, Cashflow-Rendite ist der Mieter. Der Mieter hat schon untervermietet. Was heißt das? Übernächster Schritt geht da raus. Noch sind die Märkte wohl in Ordnung, aber wir merken es an der Nachfrage zu unseren, machen wir jetzt auch seit 15 Jahren, unseren Mieteranalysen. Da geht es Richtung Risiko, ja, Richtung Bedarfe, Richtung Zufriedenheit, dass das anzieht. Und insofern, was ja auch klar ist, wird der Fokus stärker auf das Thema Mieter gehen. Und das ist ja ein Punkt unter dem ganz großen Stichwort aktives Asset Management. Das hört sich ja fast so an, als hätten die Asset Manager kein Asset Management gemacht, was ja damit nicht gemeint ist. Aber die Häuser sagen ja selber, die Zeiten sind anders. Wir müssen uns um ganz andere Sachen kümmern. Was die Vergütung betrifft, ist ein super schönes Thema, weil wir uns da in diesem Bambi-Kreis seit Jahren mit auseinandersetzen. Ich würde mal Folgendes sagen. Wenn in den letzten 10, 12 Jahren es schwierig war, über Fee zu sprechen und die anzupassen, dann ist es jetzt umso schwerer. Das mag Einzelsituationen mögen ausgenommen sein, aber en gros ist ja der Druck jetzt auch bei den Asset Managern ganz anderer. Wenn ich nicht Wertzuwachs habe, sondern Wertabschlag habe, wenn ich mich um Mieter stärker kümmern muss, wenn all diese Sachen zusammenkommen, muss ich auch selber, auch Transaktionsfee fällt ja weg, mich um meine Kostenstruktur kümmern. Und deshalb behaupte ich, wird das ein schwieriges Unterfangen werden, dass das Property Management in den nächsten Jahren ernsthaft bessere Fees sehen wird.
Herr Karadumann, wir haben jetzt schon so manche Stichworte gehört. Worauf achten Ihrer Erfahrung nach die Auftraggeber ganz besonders bei Auftragsvergaben? Also wir hatten jetzt sowas wie aktives Management, Kosten, ESG. Also da war ja schon einiges dabei. Aber was ist etwas, was wirklich ganz oben auf der Liste steht?
Also aktuell ist mein Eindruck, dass es eigentlich über Jahre hinweg immer die gleichen Themen sind. Ich glaube, hier geht es einmal um die Frage, sozusagen, welches Kompetenzprofil bringt der zukünftige Dienstleister mit? Welche Erfahrungswerte hat der und welche Referenzen kann der vorzeigen? Ist er in der Lage, mein spezifisches Immobilienportfolio zu bewirtschaften und hat der bereits entsprechende Kompetenzen. Das ist der eine Part. Der zweite Part, der ganz wichtig ist, sind die Menschen. Und das ist also in jedem Vergabeprozess irgendwann Bestandteil, dass man die Mannschaft vorgestellt haben möchte. Wer soll das dann später machen? Wer sind die Menschen, die an der Basis an den Immobilien arbeiten? Gibt es die schon oder sind das nur sogenannte NN-Stellen, die noch besetzt werden müssen? Also da möchte man sich einen Eindruck verschaffen über die Persönlichkeiten und über die Qualifikationen. Der dritte Punkt ist sicher die Prozesslandschaft, Prozessstabilität. Dazu gehört auch die Systemfrage, wenn man sozusagen nicht die Idee hat, auf den hauseigenen Systemen des Eigentümers zu arbeiten, sondern eben auch möchte, dass der Dienstleister das System mitbringt, dann schaut man sich die Systeme in der Regel an und schaut, ob das passt und ob die Anforderungen erfüllt werden können. Und letzten Endes, das ist etwas, was, ich glaube, in vielen Dienstleistungsgeschäften immer eine Rolle spielt, ist es die Frage der Chemie und der Glaubwürdigkeit meiner Ansprechpartner und die Frage, können die mir das Gefühl vermitteln, dass, wenn ich ein Problem habe, dass sie sich dafür interessieren und dass sie mir mein Problem auch lösen. Also die handelnden Personen, die Köpfe an der Stelle, die so einen Prozess dann nachher auf der Dienstleisterseite steuern und entscheiden.
Das heißt zusammengefasst Erfahrung, Leute und Gefühl.
Erfahrung, Leute, Prozesse und ja, sicher auch ein Stück Gefühl, ja.
Herr Dr. Bell, sehen Sie das, abgesehen jetzt von diesem Einzelbeispiel von Herrn Karadumann, auch im ganzen Markt so?
Wie Herr Karadumann eben sagte, die Dinge sind ja in vielen Teilen nicht neu. Aber ich glaube, wie immer im Leben, die Akzente verändern sich so über die Strecke. Das Thema Fachkräftemangel, wenn ich mal ganz kurz damit anfangen darf. Ich kenne das schon sehr lange, aber es spitzt sich ja doch stärker zu. Die Asset Manager sind sicherlich die am wenigsten darunter leiden und FM die am stärksten. Aber wir wissen aus unseren Gesprächen hier auch in Bambi-Kreisen und an anderer Stelle, dass das Thema Fachkräfte wirklich ein großes Thema ist und drückt und damit auch die Gehälter, die gezahlt werden, dass das Leistungsverzeichnis im Umfang größer geworden ist. Wir brauchen ja nur das Thema ESG zu nehmen. Die diese Dinge, auch das wurde eben genannt, die Übernahme der Haftung wird umfänglicher, führt eigentlich dazu, dass die Anforderungen, das kann man ja wie als Neutraler recht entspannt und objektiv sagen, gestiegen sind. Das kann man ja messen, also Kosten steigen, Anforderungen, Katalog steigt. Die Fee, das können wir auch einigermaßen gut messen, steigt nicht wirklich. Und das, was ich eben meinte, das schließt sich wieder der Kreis. Gerade in diesen Zeiten ist da jetzt auch die Bereitschaft, und das wissen wir auch von Einzelbeispielen, nicht da wirklich noch draufzulegen. Ja, also insofern ist meine Sicht auf die nächsten Jahre, dass es noch mal ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen schwieriger wird.
Herr Karadumann, Sie hatten vorhin schon mal erwähnt, dass Sie ja mit Visag auch einen großen FM-Anbieter im Rücken haben, und Sie selber haben damals bei Bilfinger Berger, als Sie dort in führender Position waren, heute Apleona, auch den FM-Bereich verantwortet. Wenn Sie sich die beiden Arbeitsbereiche angucken, wo sehen Sie die größten Unterschiede, einfach auch von der Herangehensweise her oder auch vielleicht Gemeinsamkeiten?
Es gibt natürlich, also Teil des Leistungskataloges, den der Property Manager, nehmen wir den mal jetzt raus, zu erfüllen hat, ist die Steuerung der FM-Dienstleister. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir an der Stelle Schnittstellen haben. Ich gebe Ihnen mal ein ganz plastisches Beispiel. Der FM-Dienstleister ist in der Regel verpflichtet, hat ein eigenes CAFM-System, also ein eigenes System, mit dem er die Betreuung der Immobilien und der technischen Anlagen steuert und diese auch erfasst. Jetzt gibt es viele Property Manager, die haben auch technische Systeme, die sind nicht, vielleicht gehen nicht ganz so tief ins Detail, aber dort werden alle Anlagen nochmal erfasst, um nachzukontrollieren, dass die jeweiligen Wartungs- und Prüfroutinen, die Sachverständigenprüfungen, die notwendig sind beim Immobilienbetrieb, auch eingehalten werden. Das heißt, die werden zum Teil doppelt erfasst. Und hier sehe ich in der Tat auch nach vorne geblickt, Optimierungspotenzial, dass man die Schnittstelle insbesondere im technischen Bereich sich nochmal genauer anschaut und dort versucht, die Wertschöpfungskette etwas schlanker zu gestalten. Vielleicht indem man den FM-Dienstleister etwas aufwertet und den Property Manager fokussiert auf die wertschöpfenden Tätigkeiten und nicht ganz so stark auf die administrativ kontrollierenden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir ausschließlich sogenannte White-Collar, würde man im Englischen sagen, Mitarbeiter haben. Das heißt, die überwiegende Anzahl unserer Property-Manager sind Ingenieure, Architekten etc. Und das FM natürlich die überwiegende Anzahl im Blue-Collar-Bereich, also sprich der gewerbliche Mitarbeiter hat. Das sind eben die entsprechenden Fachkräfte auf der technischen und ausführenden Seite in den jeweiligen Gewerken.
Aber gibt es diese Probleme von Überlappungen oder auch möglicherweise konkurrierenden Arbeiten, die beide Bereiche oder auch die das Property auch mit dem Asset Management möglicherweise hat? Sind das nicht schon lange Themen? Und wäre das nicht was man hätte schon längst irgendwie mal klären können in solchen Gesprächsrunden zum Beispiel, wie Sie sie führen, Herr Dr. Bell?
Absolut. Das Thema ist, ich finde, null neu, aber jetzt die Besonderheit, in den letzten anderthalb Jahren in den Gesprächskreisen höre ich eben auch, dass die Asset Manager sagen, das kann ja irgendwie nicht sein. Ist ja auch jetzt klar, warum, aus den Ausführungen von eben und den Rahmenbedingungen wird das ja ersichtlich. Die selber sagen, wir haben hier den technischen Asset Manager, der kontrolliert den technischen Property Manager, der kontrolliert den technischen Facility Manager. Wir haben hier Kontrolle, da Kontrolle, wir haben hier und da Doppelarbeiten. Was kann man tun? Das eine, was wir jetzt machen, auf den Weg bringen, ist eine Studie, um der Sache mal Herr zu werden. Wo könnte man wirklich konkret optimieren? Das ist ja jetzt mal so von der neutralen Seite wieder. Auf der anderen Seite müssten ja Asset Manager auch bei der Beauftragung bereit sein, dieses Silo-Denken. Ich habe ein AM, davon einen unterschiedlichen PM, unterschiedlichen FM. Bewusst vielleicht auch aufzugeben, wo man womöglich auch PM, FM eher aus einer Hand hat. Heißt ja nicht, dass das da direkt optimiert ist, aber so vom Gedanken muss dann auch sozusagen dieser Generalverdacht auch mal vom Tisch. Und in dem Bambi-Kreis haben wir ja vor Jahren angefangen, ein PM-Standard-LV zu erarbeiten, auch mit Wix zusammen. Das ist so Pendant zum Standard-LV fürs Asset Management. Da waren wir fertig und haben dann gesagt, ja, das ist gut und richtig, aber jetzt haben wir nur auf das Property Management geschaut. Was ist eigentlich, wenn ich nach links und rechts schaue? Jetzt extra nicht nach oben und unten gesagt, ja, sondern nach links und rechts.
Ich grätsche mal ganz kurz rein.
Ja,
LV
gerne.
für Leistungsverzeichnis, ja. Genau,
Leistungsverzeichnis,
gut.
genau. Und wenn ich nach links schaue, meinetwegen da links steht jetzt der Asset Manager und rechts meinetwegen FM, kann ja auch umgekehrt sein, dann ist es so, dass man sich wirklich die Schnittstelle angucken muss und das tun wir jetzt. Also wir arbeiten jetzt entlang dieses Leistungsverzeichnisses mit Blick Richtung Asset Management fangen wir an. Wo sind Dinge nicht sauber geklärt? Wir können das jetzt von unserer Seite im Bambi-Kreis nur mal allgemein auf den Weg bringen und im Grunde damit den Stein ins Rollen bringen. Aber im Speziellen muss das natürlich jedes Unternehmen, Auftraggeber, Auftragnehmer für sich dann auch lösen und optimieren.
Sie haben einen Punkt genannt, der ja in der Tat, wenn wir mal zurückdenken, Sie haben vorhin den Beginn der Bambi-Aktivität genannt, 16 Jahre zurück. Da hatten wir ja in der Tat sehr häufig genau diese Diskussion, dass die Investoren eben eine klassische Trennung wollten, weil sie eben Sie haben es Generalverdacht
Ja.
genannt gerade, weil sie
Ja.
eben sozusagen unterschiedliche Kontrollinstanzen wollten, ne? Und sie eben nicht wollten, dass die komplette Dienstleistungskette aus einer Hand erbracht wird, weil man eben immer unterstellt hat, dass dann möglicherweise Dinge nicht sauber oder nicht vernünftig abgerechnet werden. Das hat sich in den letzten Jahren etwas aufgeweicht. Ich glaube, ganz stark getrieben auch von der Internationalisierung auch unserer Investorenschaft im deutschen Markt, die natürlich von außen mit einem etwas anderen Blickwinkel da hineinkamen in den Markt und tatsächlich froh waren, wenn sie einen hatten, der für sie das alles organisiert hat und am Ende immer ein Grundprinzip galt, es muss arms längs sein. Ja, und man kann das ja auch mit verschiedenen Ansätzen und Methoden überprüfen, ob das alles seine Richtigkeit und Ordnung hat. Und dann wird das möglicherweise auch relativ schnell zum Vorteil, weil eben Wege kürzer sind und weil man sich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Kostenvorteil davon versprochen hat.
Ja, absolut, kann ich gar nichts hinzufügen, außer zu verstärken, man muss an das Thema ran, als Branche auch, weil das ist allen bekannt, in jeder Stufe.
Nochmal zur Klarstellung. Was das jetzt nochmal das Thema nach vorne treibt, ist das mehr die Internationalisierung oder der Kostendruck, dass Auftraggeber nicht mehr
Ja, ich würde
wollen,
dann am
das in
Ende
mehreren
sagen,
Funktionen zu bezahlen.
ich würde dann sagen, ein Stück weit dann beides. Das, was Herr Karadumann sagt, ist absolut richtig. Aber die Tatsache, nachdenken zu müssen, ganz ehrlich, die hat ja jetzt erst vor 1,5 Jahren und jeden Monat steigt die, ne, sich zu überlegen, was kann ich optimieren. Und die erste Reaktion, der erste Instinkt ist ja zu sagen, wir gehen mal und streichen hier und da Budget, was nicht wichtig ist. Der nächste ist ja, weil es mehr Aufwand ist, wir gucken uns mal die Dienstleistungsverträge an. Ich weiß ja von vielen Gesprächen im Markt, wo man dann sagt, ja, können wir mal an der Fee nach unten schrauben, ja, wo dann natürlich auch einige sagen, wo haben wir denn nach oben geschraubt, als es gut lief, ne? Also insofern, glaube ich, ist es beides. Kann ich nicht genau beurteilen, was stärker durchschlägt.
Dann gehen wir doch mal zu Ihrem Kompetenzranking für den Property Management Markt. Das führen Sie, Herr Dr. Bell, schon seit vielen Jahren durch. Seit wann genau und was wollten Sie damals, als Sie das gestartet haben, damit erreichen?
Ja, in der Tat, das passt parallel auch zu dem Bambi-Kreis, ist das 16 Jahre oder der 16. Report. Der Gedanke war ganz einfach. Wir hatten eine Ausschreibung begleitet und der damalige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung fragte nach Referenzen. Und dann haben wir die hastig eingeholt, wie man das dann so macht. Und dann ist das natürlich eine Ad-hoc-Maßnahme, das geht auch. Und daraufhin habe ich dann hinterher gesagt, eigentlich müsste man das doch kontinuierlich machen, also sprich Transparenz über die Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung der Property Manager. Wenn man das dann über die Jahre macht, dann wird man gegebenenfalls Veränderungen erkennen oder eben auch nicht. Man wird aber sehen, wer ist wo unterwegs. Das ist ja wichtig auch für die Transparenz. Also damit meine ich, welche Nutzungsart, ja, welche Region wird abgedeckt und so weiter und so fort. Also es gibt ja ein paar wichtige Themen, die vorher geklärt werden müssen auf so einem Weg bei einer Ausschreibung. Und ja, das machen wir, wie gesagt, mit viel Freude jedes Jahr auch wiederholt und fragen uns auch immer wieder, wo müssen wir was anpassen. Unser Kern bleibt aber die Befragung der Zufriedenheit. oder zur Zufriedenheit als Pendant, als Lunedon war ja auch schon damals im Markt, die ja im FM-Bereich unter anderem bekannt sind, indem sie ein Größenranking machen. Und wir haben dann gesagt, das gibt es ja alles. Wir wollen eher auf das Thema Qualität als Ergänzung setzen.
Und die Transparenz und die Qualität herauszufinden, das haben Sie vom Gefühl her jetzt auch schon in den 16 Jahren geschafft.
Ja, also es ist, das schafft man ja sofort, ne? Weil im ersten Jahr hat man ja schon direkt für die, die man dann im Ranking hat, ein Feedback. Interessant wird es ja, halten sich einige in den unteren Plätzen, auf den oberen Plätzen, ne? Woran liegt das? Also es gibt einfach Unterschiede und die lassen sich dann auch erklären. Also das heißt, das Ziel zu erfüllen war dann im Grunde gar nicht schwer, das über die Kontinuität, über die Dauer aufrechtzuerhalten. Das ist vielleicht eher die Herausforderung und natürlich auch mal zu schauen, was ändert sich, wo sind die Herausforderungen.
Wenn Sie sich den Markt betrachten, den Sie damit abbilden, wie groß ist der? Wie viele Dienstleister haben Sie in der Übersicht dabei?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Wie groß ist wirklich der Markt? Ne? Weiß man erst dann, wenn alle also gesagt haben, die PM machen, ich melde mich und ich bin da. Wir haben aber, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, wer die großen Property Manager ausmacht. Also es wäre jetzt ein Wunder, wenn 15 Jahre, ich sag mal, ein Unternehmen, was in der Größenordnung, nehmen wir ab Leona Strabag oder auch hier IC oder auch kleinere, die wir nie gesehen hätten. Dann wären die immer im Geheimen gewesen. Möglich ist alles, aber das ist ja unwahrscheinlich. Wo man natürlich nicht so einen guten Blick hat, wenn es wirklich in die kleineren Gefilde geht, sehr regional, Property Manager, die einen Umsatz von 0,5 bis 1 Million machen, die vielleicht auch gar nicht so transparent sein wollen. Aber wir haben dieses Jahr auch nochmal einen ersten Schritt gemacht. Nächstes Jahr wollen wir einen zweiten Schritt machen, in noch mehr Transparenz, indem wir gesagt haben, wir gehen jetzt erstmalig in die Region, wollen gucken, wer wirklich nur im Norden, Süden, Osten, Westen aktiv ist, gar nicht überregional anbietet, um da auch Mehrwert zu bringen. Warum machen wir das? Früher hat uns das eigentlich aus Gründen der Ausschreibung weniger interessiert. Wir waren immer darauf, ja, angewiesen, dass ein Property Manager deutschlandweit anbieten kann. Und man merkt doch, dass es auch viele gibt, die gerne mal auf kleine, regionalere setzen. Und um den Report sowieso weiterzuentwickeln, ist das jetzt unser erster Schritt. Und nächstes Jahr wollen wir dann auch noch mal mehr Steckbriefe zurückbekommen von den kleineren Häusern.
Das wäre ja dann eine Veränderung, die Sie im Laufe der Zeit unternommen haben oder unternehmen werden. Welche anderen Veränderungen haben Sie seit dem Start des Rankings gemacht? Beziehungsweise was ist das, was Sie auch im Markt beobachtet haben? Was gibt es da an Veränderungen?
Also wir müssen jetzt aufteilen. Das eine ist, was haben wir geändert? Wir haben einmal vor vielen Jahren ein Fresh-up gemacht, was die Kompetenzfelder betrifft. Nur eine Nebenkostenabrechnung bleibt ein wichtiges Thema, eine Erreichbarkeit bleibt ein wichtiges Thema, Kompetenz Richtung Geschäftsführung bleibt ein wichtiges Thema. Trotzdem haben wir da noch mal ein bisschen adjustiert. Was wir auch jedes Jahr jetzt überlegen werden, haben auch schon gestartet, aktuelle Fragen mehr mit reinzubringen, damit man den Veränderungen auch gerecht wird. Also das sind so die wesentlichen Dinge, die wir gemacht haben. Ansonsten lebt es ja auch, wenn man ehrlich ist, von der Kontinuität und von der Vergleichbarkeit. Und wenn ich auf den Markt schaue, wir haben es eben, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, das muss so 2007, 2006, 2007, 2008 gewesen sein. Dann gingen erste Outsourcings los, das war die Allianz, Deka, Union. Das heißt, vorher war das Property Management in-house. Dann kam im Grunde die Zeit, dass der Markt sich entwickelt hat, so wie wir ihn heute kennen. Und das ist, glaube ich, so die größte Veränderung. Und jetzt das, was wir auch schon angesprochen haben, dass man vielleicht nicht mehr so in Silos denkt, sondern darüber nachdenkt, gibt man gewisse Dinge in einer Hand, wie kann man die Schnittstellen besser bewirtschaften. Also das sind so mal die großen Linien bis hin zu, dass jetzt auch das Thema KI ein Stück weit mal da reinkommt. Also das sind schon ein paar gravierende Änderungen, die da auf uns zukommen und die, so ist die Hypothese, im Property Management auch helfen kann.
Herr Karadumann, das PM-Ranking von Bell, wie gesagt, ist ein qualitatives Ranking. Das heißt, Ihre Kunden werden befragt, wie zufrieden sie sind. Was bedeutet diese qualitative Rückmeldung für Sie als Unternehmen?
Tatsächlich ist dieses Ranking, glaube ich, die einzige Marktübersicht, die es in diesem speziellen Segment des Property Managements gibt, die sozusagen von außen überhaupt ermöglicht, sich mal einen Überblick über den PM-Markt zu verschaffen. Das heißt, es wird von vielen genutzt, die darüber nachdenken, sich wie auch immer in diesem Markt zu engagieren. Ob das jetzt die Vergabe von Aufträgen ist oder ob es der Erwerb von Unternehmen ist, die sich mit diesem Segment beschäftigen. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Märkte ja zum Teil dann auch nochmal unterschieden werden in die einzelnen Asset-Klassen. Also wir sprechen natürlich überwiegend über Büro, aber der Report ist ja, meine ich, auch nochmal unterteilt in, es gibt auch nochmal Retail und es gibt Wohnen. Da gibt es eben dann eben nochmal spezialisierte Dienstleister für die jeweiligen Asset-Klassen. Für uns ist es natürlich ein Feedback. Das hat natürlich immer zwei Seiten. Zum einen, wenn Sie gut performen, ist das ein Instrument, was Sie im aktiven Marketing natürlich verwenden können. Und das wird auch getan in Ausschreibungen etc. mit Verweisen. Wir sehen, dass sich viele, viele Kunden oder potenzielle Kunden in solchen Verfahren eben auch ein Urteil, ein erstes Urteil erlauben über die Frage, wen möchte ich denn überhaupt bei meiner Ausschreibung dabei haben und wen möchte ich einladen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, es gibt natürlich auch Felder, wo man vielleicht nicht ganz so gut performt, auch relativ im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, dann ist das sicher auch ein Hinweis, wo man sich nochmal mit beschäftigen muss und wo man Dinge optimieren kann.
Herr Dr. Bell, wie geht es Ihnen mit Ihrem Ranking? Kriegen Sie da Rückmeldungen von Leuten, die sich ungerecht behandelt befühlen?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, das haben wir noch nicht gehabt. Würde ich auch überhaupt nicht zulassen. Vielleicht liegt es auch daran, wie die Haltung ist. Weil uns ist wichtig, wir wollen ja niemanden blamen. Wir haben ja extra bei Top 5 aufgehört. Da gibt es ja auch Unternehmen, die da drunter im Ranking sind. Es geht ja nicht darum zu zeigen, guck mal, der ist auf 1 und da gibt es einen auf 25. Man konnte auch Top 3 sagen, ne? Also das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, aber Top 7, Top 9 wäre schon ein bisschen komisch. Insofern ist das mal die Grundaussage. Es geht nicht darum, jemanden in die Ecke zu stellen. Aber trotzdem, wie Herr Karadumann auch schon sagt, ist es immer zweiseitig. Der, der oben ist, ne, und der vielleicht weiter unten ist, da ist ein Unterschied. Und da könnte man natürlich geneigt sein, das zu kritisieren. In den Anfängen, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, witzigerweise, es war auch bei Ihnen, Herr Karadumann, hatte ich das mal vorgestellt. Ja, das muss Billfinger, wie hießen die doch? Billfinger gewesen sein. Ich kann mich an den Tag noch... Ja, noch sehr gut erinnern. Da war der noch relativ jung, der Report, und da ging es, es waren bestimmt 50 Leute bei Ihnen in der Führungsmannschaft, und die haben mal richtig kritisch Fragen gestellt. Und ich fand das am Ende des Tages sehr gut, weil man muss sich auch selber die kritische Frage stellen, hat man alles getan, was geht? Und eine junge Dame, ich nenne jetzt keinen Namen, die sagt, ja, aber eigentlich müsste das doch in Bezug auf eine Stimme, aber One Man, One Vote wäre, ist ja unser Prinzip, aber eigentlich müsste man doch sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Kunden habe und davon sind 2, die schon 80% ausmachen, die ist doch viel gewichtiger, die Stimme. Was ja grundsätzlich gut und richtig ist. Dem Gedanken kann ich auch was abgewinnen bis heute, aber da geht es einfach nicht mehr weiter, weil dann müssten alle Property Manager alle ihre Kunden offenlegen mit Umsatzanteilen. Also das heißt, dann kommen wir in eine Transparenz hinein, die wir faktisch nicht bekommen. Und insofern muss man auch realistisch sein, es gibt Grenzen in diesem Report. Also das heißt, man kann immer optimieren, aber es gibt Grenzen. Jetzt könnte man auch da wieder argumentieren, dass man sagt, nee, ich finde das richtig. Jeder Kunde hat eine Stimme. Er hat ja was zu sagen. Er hat ja ein Feedback zu geben. Und nur weil er wichtiger ist, muss das ja nicht stärker gewichtet sein. Mir fällt dieses Beispiel nur ein, weil da gab es am Anfang schon einiges und deshalb haben wir das immer wieder kritisch diskutiert. Aber um Ihre Frage auf den Punkt zu beantworten, das haben wir noch nicht erlebt.
Okay. Herr Dr. Bell, ich erinnere mich, ja, ich erinnere auch. Mich an der Stelle tatsächlich daran, dass es in den ersten Jahren tatsächlich immer wieder, ich sag mal, Diskussionen zur Methodik gab. Ne? Das ist ja eigentlich die Frage sozusagen, ist die Methodik richtig? Ist auch das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben. Ich glaube, also meine subjektive Wahrnehmung dazu ist, dass sie im Vergleich zu anderen Rankings, die es in bestimmten Bereichen gibt, ich denke da, es gab mal eine Zeit lang das Scope-Ranking oder es gab auch gibt ja immer noch diesen Einzelhandelsreport, ne, für Shopping Center, genau. Wo es ja massive Kritik an der Methodik gibt. Was Sie, glaube ich, ganz gut gemanagt haben, und da sind wir wieder beim Bambi-Kreis, Sie hatten ja alle Betroffenen mit an Bord. Also sie, es war ja für jeden möglich, sich dort einzubringen und das gemeinsam zu diskutieren. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass der Report auch eine entsprechende Akzeptanz bekommen hat, weil die Leute selbst mitgearbeitet haben und es nicht nur eine Außenbewertung war, sondern sozusagen die Dienstleister ja auch selbst Daten mit zugeliefert haben.
Wenn ich dann auch nochmal in Ihren Report reingucke, ins Ranking, dann steht da auch etwas davon, dass Auftraggeber derzeit sehr wechselbereit sind. Und dann habe ich mir angeguckt, dass die IC-Immobiliengruppe kürzlich gemeldet hat, dass sie ihr erstes Mandat der Kennem Grund Group für das Ludwig Ensemble in München bekommen haben. Ist das eines der Gründe, warum sie so große Aufgaben, Mandate erwischen können, weil Wechselbereitschaft da ist?
Also das würde ich tatsächlich nicht grundsätzlich also darauf zurückführen, zumindest nicht bei diesem Mandat. Das ist sicher im Einzelfall jeweils zu betrachten und es gibt Konstellationen, glaube ich, wo tatsächlich eine extreme hohe Unzufriedenheit, Grundunzufriedenheit herrscht. Das hat auch etwas damit zu tun, dass möglicherweise nicht alle Beteiligten in solchen Prozessen, ich sag mal, nivelliert sind, was die Erwartungshaltung, auch was die Leistungsverzeichnisse angeht. Ganz klassisch fällt mir dabei natürlich der Fall ein. Sie müssen sich vorstellen, Herr Dr. Bell hat das vorhin beschrieben, er hat über die großen Outsourcing-Wellen gesprochen. Wenn Sie jemand sind auf der Asset-Management-Seite oder Fonds-Management-Seite und Sie haben bislang einen eigenen Dienstleister im Haus, der Ihr eigenes Portfolio betreut hat, der im Grunde genommen eher als Cost-Center gearbeitet hat und all das gemacht hat, was von der Organisation gefordert wird. Plötzlich wird dieser Bereich outgesourced. Und dann müssen Sie ja natürlich alle Menschen mitnehmen, nicht nur auf der Seite derjenigen, die outgesourced werden und die dann plötzlich vom Kollegen zum Dienstleister werden, sondern Sie müssen auch die auf der anderen Seite mitnehmen, die nämlich dort bleiben und plötzlich einen externen Partner steuern müssen. Und ich habe in solchen Situationen schon erlebt, ich erzähle das immer wieder gerne, schon vor vielen, vielen Jahren, dass Kollegen, die früher in einem Büro saßen, der eine war der Asset Manager, der andere war der, früher hieß das Hausverwalter oder Property Manager, die sich geduzt haben, nach einer Trennung plötzlich wieder zum Sie übergegangen sind. Weil plötzlich hat man Verträge angepasst, die natürlich, hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt haben, naja, es gibt Kapazitäten, es werden bestimmte Kapazitäten bezahlt, es werden bestimmte Leistungen hinterlegt hinter diese Kapazitäten. Wenn jetzt plötzlich andere Dinge abverlangt werden, der Kollege aber die Zeit nicht mehr hat, dann macht er das halt eben nicht mehr so einfach nebenbei, sondern da wird dann möglicherweise etwas diskutiert oder er muss eine andere Abteilung fragen, die diese Dienstleistung erbringt. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheiten. Sprich, die Professionalisierung, die muss man dann auf beiden Seiten herbeiführen. Und wenn das in Teilen nicht der Fall ist, dann haben wir Unzufriedenheiten. Und der zweite Fall, der ist sicher der, den Herr Dr. Bell vorhin auch genannt hat, dass wir zunehmend natürlich gestiegene Anforderungen haben. Der Leistungsumfang ist gestiegen, aber die Vergütungen sind nicht im gleichen Maße mitgewachsen. Und das führt möglicherweise auch dazu, dass Unzufriedenheiten entstehen. Und der dritte und letzte Faktor ist sicher, es menschelt halt überall und da gibt es natürlich zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern häufig eben auch Situationen, wo vielleicht Ansprechpartner vielleicht nicht so ganz so gut zusammenpassen, der Asset Manager und der Property Manager, da muss man eben nachjustieren, schauen, ob man nicht Konstellationen verändern kann, damit da vielleicht wieder eine bessere Kommunikation stattfindet.
Herr Dr. Bell, wenn Sie als Marktbeobachter sich die Branche angucken, wo sind gerade die größten Schmerzpunkte im Property Management?
Die größten Schmerzpunkte, die wir ausmachen und auch ja gemeinsam jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren besprechen, aber eben auch, was ich sagte, die Jahre vorher, sind die Themen Fachkräftemangel. Sind, dass die Kosten gestiegen sind. Wir haben ja einmal das Thema Inflation gehabt, aber wir haben auch ohnehin durch das Thema Fachkräftemangel, ne, mehr Nachfrage treibt ja auch den Preis hoch. Da werden Geschichten erzählt, was für Vorstellungen auch ich nehme das jetzt einfach mal so auf, ne, welche Vorstellungen teilweise bestehen und um gute Leute zu bekommen, man auch zahlen muss. Dann das Thema Leistungsverzeichnis. Das sind die großen Druckpunkte, die im Moment herrschen. Und ich sehe, das hatte ich eben schon mal so ganz leicht angesprochen, ich sehe schon, ich will es nicht überbewerten, ne, aber ich sehe schon eine Chance, wenn KI gewisse substanzielle Errungenschaften mal schafft, also das heißt Use Cases in der Branche. Ich rede jetzt nicht von ChatGPT, dass wir das privat nutzen können. Ich rede wirklich davon, dass man Dinge schafft, zu optimieren, zu digitalisieren, mit KI zu unterlegen, wo ich vorher vielleicht 5 Mitarbeiter brauche, jetzt einen Mitarbeiter brauche und diese Mitarbeiter für andere Dinge jetzt nutzen kann. Dann würde das, glaube ich, auch einen Druck im Property Management wegnehmen. Im Asset Management fällt mir das schwerer. Zu sehen, was da KI schaffen kann. Aber das werden jetzt die großen Themen sein. Und da hatten wir vor Jahren ja auch schon mal große Hoffnungswerte. Will die Geschichte nicht komplett erzählen, aber es ging darum, dass Digitalisierung, Startups schon so das Versprechen gegeben haben, wir können ja unheimlich viel auf den Weg bringen. Es hat sich nicht so ganz ausgezahlt und bewahrheitet. Deshalb bin ich jetzt erstmal vorsichtig in meiner Prognose. Aber es ist eine Chance, dass sich da entsprechend auch Kosten sparen lassen.
Herr Karadumann, wie sehen Sie denn die Entwicklung der Megatrends im Property Management Segment, Digitalisierung oder auch ESG, was ja auch ganz groß bis vor kurzem jedenfalls noch geschrieben wurde in den meisten Unternehmen?
Tatsächlich halte ich die Themen für Innovationstreiber. Ich sehe allerdings auch als etwas, woraus sich große Chancen für die Dienstleister ergeben. Natürlich stimme ich Herrn Dr. Bell 100% zu, dass wenn wir es schaffen in der Branche oder die Unternehmen jeweils, die Technologien richtig einzusetzen, dass das große Entlastungen sein können. Ich sehe heute allerdings noch keine Lösung, außer sozusagen punktuell in Einzelthemen, die eine echte, durchgehende Entlastung und Unterstützung darstellen können. Es gibt viele Versuche, die gestartet worden sind, aber die Dienstleister sind ganz häufig, nach meinem Empfinden, meinen Erfahrungen, dort finanziell und strukturell nicht gut genug aufgestellt, um diese Innovation auch in der Breite anzugehen. Die Investoren, ich weiß, das klingt jetzt sehr pauschal, aber die haben häufig auch an der Stelle so ein bisschen Whitewashing betrieben, indem sie mal sich an 2, 3 Themen beteiligt haben. Aber so richtig in der Breite umgesetzt ist an der Stelle auch noch nichts. Also will damit sagen, da ist noch ein weiter Weg, um da tatsächlich die Effizienzen, die in der Theorie möglich sind, auch in der Praxis zu heben. Sollte das aber der Fall sein, irgendwann, dann kann das für die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit ein deutlicher Boost werden. Und das Thema ESG ist natürlich eins, das ist zum einen durch die Anforderungen, insbesondere im Reporting, die Taxonomie uns vorgibt, die Daten, die gesammelt werden müssen, zunächst einmal ganz, ganz viel Aufwand für diejenigen, die an den Objekten arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch den notwendigen, auch strukturellen Wandel der Technologie in den Objekten daraus natürlich wahnsinnig viele Chancen entstehen. Und leider, glaube ich, ist es so, dass die PM-Dienstleister davon noch nicht umfänglich profitieren, weil wir haben vorhin über Zufriedenheiten gesprochen. Das ist ja häufig so, dass jemand, der diese Leistung benötigt, sagt, naja, dann bring doch erstmal die Grundleistung im Property Management in einer Form, dass ich zufrieden bin. Und dann denke ich darüber nach, dich auch mit den erweiterten Leistungen beispielsweise im ESG-Bereich zu beauftragen. Dafür gibt es dann aber wieder spezialisierte Dienstleister, die in den letzten Jahren, glaube ich, ganz rasant gewachsen sind, die sich ausschließlich mit dem Thema ESG beschäftigen. Also da sind Geschäftschancen, die sehe ich schon. Und unabhängig von der gegenwärtigen Situation, dass viele Immobilieneigentümer ganz andere Sorgen haben, auch finanzielle vielleicht Nöte haben in dem gegenwärtigen Umfeld, ist es ja so, dass uns die gesetzlichen Vorgaben zwingen, uns mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen. Also da bleibt eine ganz große Chance, für die Beteiligten, dass das ein sehr spannendes Feld sein kann.
Sind das Themen, die Sie auch in diesen Gesprächskreisen wie Bambi besprechen?
Das ist, vielleicht kann ich die Anekdote kurz erzählen. Wir hatten 2020 den Gedanken, sollte man das Thema ESG nicht als Teilbranche, ne? Also Bambi ist ja eine Teilbranche mit 28 Teilnehmern ungefähr, auch wenn es sehr große sind, sollten wir uns das nicht gemeinsam anschauen. Und daraus ist dann bei einem Termin am 6. Februar 2020 war das dann der Gedanke entstanden, lass uns doch das Thema ESG und Standard gemeinschaftlich angehen. Also insofern war auch da wieder schon das Thema, was kann die Branche gemeinsam machen? Wir sind ja grundsätzlich Wettbewerber, aber es gibt Dinge, die schafft die Branche besser, wenn sie zusammen sich bringt und nach vorne geht. Und da war ESG definitiv ein Thema. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich sehe das genauso, im Moment sind andere Sachen wichtig. Ich sage, in der Notaufnahme will man nicht mit der Reha-Klinik telefonieren oder darüber nachdenken. Da geht es erstmal um andere Sachen. Und wir haben ja Entwickler, die noch nicht mal mehr in der Notaufnahme sind. Wir haben auch Asset Manager, die Schwierigkeiten haben. Wir haben, liest man ja alles, braucht man gar keine Geheimnisse auszusprechen mit der Refinanzierung, wie viele Probleme haben. Und dann ist das Thema erstmal hinten an. Aber, das große Aber, es ist ja nicht weg. Wir brauchen ja nur um uns herum das Wetter und die Kapriolen anzugucken. Das ist Physik. Die Veränderung wird bleiben, zumindest für uns. Ja, es gibt andere in Amerika, die das vielleicht anders sehen mit dem Klimawandel, aber lassen wir das mal beiseite, dann ist das ein Thema, das kommt zurück. Und leider haben wir aber auch viel Unsicherheit in dem Markt. Also es ist ja nicht nur, dass wir jetzt ein wirtschaftliches Problem an vielen Stellen haben, nein, wir haben auch Unsicherheit beim Regulator, der selber wieder Dinge wie Artikel 8, 9 zurückdreht aus Brüssel, merkt, dass das nicht das Richtige ist. Die BaFin, die sich bisher nicht richtig positioniert hat. Also sind so ein paar Versatzstücke, und Unsicherheit ist ja immer schlecht, um nach vorne zu schreiten. Und unter Unsicherheit sind Investitionsentscheidungen immer schwierig. Ne? Insofern ist es ein komplexer Sachverhalt, was mit ESG gerade passiert.
Herr Karadumann, wie klappt denn das eigentlich, mit den Mitbewerbern am Tisch mitzusitzen und dann versuchen, gemeinsam zu arbeiten?
Ganz, ganz knapp. Das klappt ziemlich gut tatsächlich. Es ist ja moderiert. Was ich sehr schätze, schon immer sehr geschätzt habe an diesem Kreis, ist, dass wir ja nicht nur mit unseren Mitbewerbern am Tisch sitzen, sondern wir sitzen auch mit unseren Auftraggebern oder potenziellen Auftraggebern am Tisch. Da ist jetzt nicht natürlich nicht jeder vertreten, den wir im Kundenportfolio haben, aber es ermöglicht sozusagen, losgelöst von der eigenen Situation und dem eigenen Auftragsverhältnis, Dinge auf einer objektivierten, moderierten Basis zu besprechen und sowohl die Sensibilität zu schaffen, dass bestimmte Themen vielleicht eben kein spezifisches eigenes sind, sondern ein Branchenthema sind. Gleichzeitig eben aber auch in diesem Kreis Dinge nach vorne zu bewegen und über Lösungen zu diskutieren. Und das funktioniert aus meiner Sicht ziemlich gut. Und da merkt man eben schon auch relativ schnell, dass bei Interessensgleichheiten die Branche dann auch in der Lage ist, ganz sachlich und vernünftig miteinander zu arbeiten.
Und dann die Berater als Moderatoren in der Funktion. Wie schätzen Sie es eigentlich ein, Herr Bell? Wie nah können Sie überhaupt als Marktbeobachter in der Praxis sein? Und wie gut sind Ihre Einsichten, die Sie gewinnen können?
Das ist eine Frage, die ist gut. Die ist auch sehr alt. Solange ich in der Beratungsbranche bin, kenne ich natürlich diese Fragestellung. Und die ist ja auch berechtigt. Ne? Also es ist ja wie immer, wenn ich sehr nah an der Tafel stehe, dann sehe ich einfach nicht, wie die Aufgabe zu Ende geht. Ich kann mich dann noch selber an so eine Situation bei der Grundschule erinnern. Und wenn man zu weit weg ist, wird es ja auch schwierig. Also insofern, das ist mir schon wichtig, auch als Botschaft zu sagen, verstehen wir uns ja als Berater auf der einen Seite, so wie andere große Namen. Aber das große Aber ist, wie bekommen wir denn Tiefe? Und daher haben wir mit so einem Report, wir haben ja auch noch fürs FM und fürs Asset Management entsprechend Report, das Benchmarking, also mit diesen Dingen angefangen, um wirklich sagen zu können, das eine ist ja mal die Methodenkompetenz. Und die kann auch nur ein Berater haben, es sei denn, man hat in-house jemanden, der das macht. Aber wenn ich Nebenkostenabrechnung mache, dann mache ich das, aber dann bin ich nicht im Fokus bei Restrukturierungen. Dann mache ich das zum ersten Mal in meinem Leben. Wenn ich Berater bin, mache ich das vielleicht am Fließband. kann aber keine Nebenkostenabrechnung machen. Um aber jetzt dem Ganzen gerecht zu werden, aus unserer Sicht zumindest, haben wir von Anbeginn, wie gesagt, Wert darauf gelegt, dass wir etwas mitbringen können, was nachweisbar ist. Also wo man nicht sagt, ja, wir haben da, ne, Benchmarks, und keiner weiß, wo sie herkommen, sondern man kann das wirklich nachprüfen am Markt. Man kennt die Beteiligten, die auch entsprechend die Daten geben und so auch andere, ich sage jetzt mal, Informationen, die wichtig sind, um Fragestellungen beim Kauf und Verkauf zu beantworten oder eben bei Ausschreibungen, Restrukturierungen. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, fühlen wir uns eigentlich in der richtigen Nähe. Aber die Frage ist jetzt wirklich berechtigt, weil ich glaube schon, dass einige Berater zu weit weg sind. Heute diese Branche, morgen jene Branche. Das halte ich für schwierig. Und andere das natürlich genauso machen und das da auch sehr Wert drauf legen, dass man viel Know-how sich auch aneignet und auch Know-how hat, was kein anderer hat. Also was die Kunden dann auch nicht unmittelbar haben, das ist ja auch wichtig.
Apropos, Sie sind ja auch noch auf einem anderen Gebiet ganz rührig bei eCore. Können Sie einmal kurz sagen, was Sie hier erreichen wollten und was Sie tatsächlich jetzt erreicht haben und wie es weitergeht?
Ja, also da muss ich sagen, ist das ja komplett losgelöst von unserem Beratungsgeschäft im eigentlichen Sinne. Ne? Das ist eine andere Gesellschaft. Das ist eine Stiftung ohnehin. Also es gibt die iCor Stiftung, wo Herr Wenz und ich im Vorstand sitzen, wo es ein Kuratorium gibt, was besetzt ist unter anderem mit Vertretern der ZIA, von Goldbeck, von der Helaba etc. Das heißt also eine Governance-Struktur, wie man so schön sagt, die auch wasserdicht ist, weil es wird dann auch von der EU demnächst Auflagen geben, dass solche Veranstaltungen entsprechend neutral aufgestellt sein müssen. Und daher haben wir das schon vorempfunden. Das ist mal das eine, also Stiftung. Das andere ist, natürlich gibt es eine Gesellschaft, die die Arbeit macht. Da sind wir auch so Dienstleister wie viele andere, ob das PMFM ist, bei uns ist es dann ESG in dem Fall. Und es ist auch keine Dienstleistung im beratenden Sinne, sondern es ist ein Scoring-Modell, was wir erarbeitet haben. Und da auch wieder, vielleicht sind wir da ein bisschen positiv geschädigt aus der Erfahrung mit Bambi, haben wir gemeinsam 2020 angefangen mit, am Anfang waren 20, dann waren es sehr schnell 40. Und dann ist die Anzahl in der Corona-Zeit, die mitgemacht haben, teilweise in so Teams-Meeting auf 100 angewachsen, Personen. Und da haben wir das auch erarbeitet. Was haben wir erarbeitet? Wir haben gesagt, wir brauchen ein Standard-Datenset, mit dem ich mein Portfolio, das ist wichtig, Bestand und neu über alle Asset-Klassen in ganz Europa abbilden kann. So, und das ist etwas, was es auch schon gab, das muss man dazu sagen. GRASP ist ein amerikanischer Ansatz, aber wir hatten die Signale bekommen, wir brauchen etwas, wo der Server in Deutschland steht. Das muss auch von uns kommen, da ist das wieder, ne, dass wir das gemeinsam erarbeiten. Da saßen, wie gesagt, die ganzen Bambi-Teilnehmer mit auch am Tisch, als wir das dann beschlossen haben und haben das dann im Grunde nach vorne gebracht. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, ich bin ja vom Hause aus eigentlich Banker, auch über Thema Finanzierung promoviert, habe ich gesagt, eigentlich wäre es doch wirklich schön und rund, wenn ich auf die Immobilie gucke, die ich finanziere, die ich versichere und die ich bewirtschafte, AMPMFM. Wenn das Datenset diesbezüglich zum Thema ESG aus einem Guss ist. Das ist uns noch gelungen, Versicherer, soweit sind wir noch nicht, aber bei den Banken, die auch mit an Bord holen, weil die haben natürlich auch gesagt, ja klar, ist ja ein Riesennutzen für mich, wenn meine Kunden nicht bei einer Finanzierung, wo sie dann 10 Banken womöglich ansprechen oder beim Konsortialgeschäft, immer wieder andere Daten, Definitionen, Daten liefern müssen, sondern wenn das aus einem Guss ist. So, und deshalb haben wir dann sehr viel Energie darauf verwendet, zu sagen, das, was die Asset Manager entwickelt haben, im Schwerpunkt Asset Manager und Projektentwickler, als eCore Scoring, das besprechen wir auch mit den Banken. Und wenn das dann aus einem Guss ist, dann kann ich meine Immobilie, mein Portfolio bewerten, für mich, für meine Investoren, für meine Finanzierer und am langen Ende vielleicht auch noch für meine Versicherung. Und der Weg ist noch nicht zu Ende, weil, und das ist jetzt das, was wir eben schon gesagt haben, die Zinsänderung, die rasante, natürlich ganz andere Probleme auf den Tisch geworfen hat. Und wir haben keine Transaktion oder wir haben sehr wenig Transaktion, wissen Sie. Und ohne Transaktion ist auch das Thema nicht so wichtig, weil wenn ich etwas verkaufen möchte, habe ich einen Käufer, wenn er professionell ist, der genau hinguckt, was er unter ESG-Gesichtspunkten sich da einkauft. Weil der Wert der Immobilie, das habe ich immer gesagt, wird dann auch davon beeinflusst. Weil wenn er etwas hat, wo er viel investieren muss, dann muss er über den Preis reden. Wenn die komplett fertig ist, also grün, sage ich jetzt mal, dann ist das was anderes. Und deshalb ist Transaktion auch für uns wichtig, weil sie wird dann wieder Einfluss auf das Thema ESG, Nutzung des Going, Finanzierungen, Refinanzierung der Banken nehmen. Also insofern haben wir da auch einen gewissen Einfluss erfahren, durch die Krise, die wir im Moment haben.
Das heißt, Sie begleiten damit auch die Veränderungen im Markt, die natürlich auch auf Unternehmen, auch speziell auf Ihr Unternehmen ausstrahlt, Herr Karadumann. Da habe ich dann im April gelesen, dass Sie diesbezüglich einen neuen Posten geschaffen haben, Head of Transformation.
Ja.
Der Herr Jörg Müller ist dort jetzt bei Ihnen. Was soll er genau bei Ihnen machen? Was soll er erreichen?
Im Grunde genommen ist das ein Potpourri von den Dingen, über die wir bislang gesprochen haben. Zum einen hat er das, was Herr Dr. Bell vorhin so ein bisschen geschildert hat. Sie haben ja gefragt, wie seine Außensicht ist, beziehungsweise wie tief er gehen kann. Das habe ich mir geschaffen mit dieser Funktion Head of Transformation, also quasi einen internen Berater. Herr Dr. Bell weiß aus meiner Vergangenheit, dass ich gerne mit solchen Modellen gearbeitet habe, auch hin und wieder auch mal jemanden, den er ausgebildet hat, zu mir
Ja,
geholt habe.
ja.
Und das habe ich hier auch wieder gemacht. Also tatsächlich ist für mich die ganz entscheidende Frage, ist ja, wo geht der Markt hin? Wo gehen unsere Dienstleistungen hin? Und was muss ich sozusagen als Unternehmensentscheider eigentlich in meiner Organisation tun, damit ich auch morgen noch zukunftsfähig bin und richtig aufgestellt? Und das ist ein Transformations- und Change-Prozess. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele darüber reden, aber es ist unheimlich schwierig, wenn sie nicht Menschen haben, die zum einen etwas weiterdenken als nur der Erfahrungshorizont, den sie aktuell im operativen Geschäft haben, die also möglicherweise auch eine Kundenperspektive mitbringen oder eine Beraterperspektive mitbringen können. Und zum Zweiten auch ganz entscheidend, wenn sie das nebenbei, neben dem Tagesgeschäft machen wollen, kriegen sie das in der Regel auch nicht hin. Und deswegen war ich der Überzeugung und bin es nach wie vor, dass ich jemanden brauche, der eben diesen Change-Prozess im Unternehmen begleitet. Das sind kulturelle Themen, das sind Themen der Digitalisierung, das sind aber auch Themen der Wertschöpfungsmodellierung. Und ich glaube, da gibt es so viele tatsächlich Aufgaben, die man da reinpacken kann. Der Herr Müller ist sozusagen, was den Themenspeicher angeht, die nächsten 5 Jahre heute schon sozusagen voll gebucht. Und da habe ich eher das Problem, dass wir schauen müssen wird, dass wir die Dinge richtig priorisieren.
Sehen Sie diese Notwendigkeit für so einen Posten auch für Ihr Beratungsunternehmen?
Ja, bei uns jetzt intern so eine Position. In der Theorie schon. Und in der Praxis versuchen wir es im Grunde so zu bewerkstelligen, dass wir immer wieder Strategie-Meetings veranstalten, auch schon mal mit so semi-internen und uns im Grunde auch immer wieder die Frage stellen, wo geht der Markt hin, wie muss man reagieren? Also die Effizienz, Digitalisierung ist für uns als Berater oder auch als ESG-Rating-Agentur jetzt nicht so wichtig, sondern dann sind das andere Sachen. Wie hält man das Know-how? Findet man neue Themen, wie wir das Thema ESG auch, ich will nicht sagen, gefunden haben, aber es lag ja praktisch auf der Hand. Eigentlich hätte sich das Zier oder so nehmen müssen, sage ich jetzt mal salopp. Aber wie immer, man muss dann auch ein bisschen unternehmerisch an so Dinge rangehen. Also die Frage stellen wir uns auch immer wieder selbstkritisch und insofern ist die Logik ähnlich, auch wenn sie anders umgesetzt ist bei uns.
Dann kommen wir doch zum Schluss zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich von Immobilienwirtschaft und Politik? Wer mag anfangen?
Herr Karadumann, wollen Sie? Ich brauche eine Stunde.
Nein, also ich meine, von Immobilien, wir sind ja Teil der Immobilienwirtschaft, so verstehen wir uns. Was ich mir sicher wünsche, ist, dass wir den Weg, den wir seit einigen Jahren, seit einem guten Jahrzehnt gehen, einer stärkeren Professionalisierung der Immobilienwirtschaft, dass wir den weiter beschreiten, sowohl in der Ausbildung, auch in solchen Arbeitskreisen, auch in den Gremien, die es durch die verschiedenen Dachorganisationen gibt, dass wir hier gemeinsam irgendwie schauen, unser Image, was wir nach wie vor haben. Ich meine, Sie kennen die Zahlen, Sie wissen, dass wir 10% der Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft machen als Branche. Dafür ist unser Image aber noch nicht gut genug. Und ich glaube, das bekommen wir nur aus der Welt, wenn wir wirklich absolut professionell an den Themen arbeiten und auch an unseren Auftritten arbeiten. Die Einstiegsschwellen in unsere Branche sind natürlich relativ gering. Jeder, der Vermögen hat, kann sich engagieren in der Immobilienbranche, kann auftreten als Investor. Das prägt natürlich auch das Bild. Und das sind nicht immer alles tatsächlich Immobilienprofis. Also das ist sicher ein Wunsch, den ich als wichtig erachte, auch vor dem Hintergrund der Themen, die wir auf der Fachkräfteseite haben, nämlich, dass wir Nachwuchs gewinnen müssen. Und das, was wünsche ich mir von der Politik? Von der Politik wünsche ich mir mehr Nähe zur Praxis und dass man sich aktiver mit den Nöten und Sorgen dieser Branche auseinandersetzt und pragmatische Entscheidungen trifft und nicht durch ferne Weite, die man heute zum Teil so empfinden kann, Aussagen und Regularien schafft, die uns das Arbeiten noch weiter erschweren. Also Bürokratieabbau wünsche ich mir. Ich wünsche mir sozusagen eine Integration der Nöte der Immobilienwirtschaft in die Entscheidungen der Politik.
Und Herr Dr. Bell?
Ich fange mal auch mit der Immobilienwirtschaft an. Da sehe ich zwei Bereiche, oder ich sage mal, es sind zwei Gleise. Das eine ist, dass ich sage, wir brauchen mehr junge Leute, die wir begeistern müssen. Das heißt, wir, und das geht mit Image einher, müssen die Branche als das zeigen, was sie ist. Sie ist vielfältig. Sie, ich sage jetzt salopp, hat für jeden etwas. Sie ist nicht einfach nur Makler, ne, sondern sie hat so viele Facetten. Das ist aber bei jungen Leuten, ich habe zwei junge Töchter, überhaupt nicht bekannt. Kann man jetzt vielleicht auch nicht erwarten. Aber man muss was für tun. Wir versuchen das im Kleinen, im Bambi-Kreis, indem wir gesagt haben, wir versuchen Patenschaften aufzubauen. Nur das ist ein Mammutunternehmen, das ist ein langer, nicht ein Dauerlauf, das ist ein Marathon. Und da darf man nicht zu schnell was erwarten. Das ist das eine. Also sprich, ja, Image definitiv und auch mit Blick oder gerade mit Blick Fachkräfte dann auch die jungen Leute zu begeistern. Das ist das eine. Dann sage ich aber, muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Ich finde auch, die Immobilienwirtschaft ist nicht immer ganz ehrlich, auch gerade in der Rückschau. Also die Niedrigzinsphase, die ist der Treiber gewesen für das, was wir erlebt haben. Und da haben wir alle dran partizipiert, wir auch am Ende auch. Und da finde ich, muss man auch klar sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent das aber des ganzen Erfolges ausgemacht hat. Und jetzt sind die Zeiten der Professionalisierung, wir haben es ja eben alles durchdekliniert. Und da finde ich auch wichtig, dass das auch ausgesprochen wird, weil wenn ich jetzt langsam den Bogen zur Politik spanne, man der Politik sagt oder erwartet, der Regierung und Forderung stellt, dann haben wir auch schon erlebt, was die sagen. Ja, im Moment, euch ging es doch super. Ich wüsste nicht, warum wir euch helfen sollen. Jetzt mal ganz grob gesagt, hatte, glaube ich, mal der Lindner irgendwo fallen gelassen, aber auch andere, weil der normale Mensch das gar nicht versteht, die komplexen Zusammenhänge, warum gewisse Forderungen doch vonnöten sind. Also das heißt, ein bisschen mehr Demut oder einfache Erklärung auf der einen Seite, ne, und dann kann man vielleicht auch wieder auf der anderen Seite verständlicher gewisse Forderungen stellen. So, und was die Politik betrifft, da ist für mich ganz, ganz, ganz oben der Bürokratieabbau, weil ich glaube, es würde schon so unheimlich viel helfen, wenn das mal, und ich sehe aber kein Ende in Sicht, ich sehe keinen Anfang, wo man wirklich merkt, da geht ein Ruck, um das mal zu zitieren, beim Bürokratieabbau durch Deutschland, weil das würde ja an so vielen Stellen die Fesseln lösen und uns weiterhelfen. Und das, was Sie sagten, Herr Karadumann, ich finde auch mehr Praktika im Allgemeinen, unabhängig von der Immobilienwirtschaft, fände ich schön, in der Politik. Ich frage aber seit 10 Jahren Menschen zwischen 45 plus, möchtest du in die Politik gehen? Möchte aber keiner. Und die Frage müssen wir uns dann auch stellen, warum ist das so, wie es ist?
Dann danke ich ganz, ganz herzlich Ihnen beiden für dieses tolle Gespräch.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Dieser Podcast gehört zum Angebot von Immobilienmanager. Mit einer Im-Plus-Mitgliedschaft erhalten Sie nicht nur 6-mal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager. Mobil über die IM Immobilienmanager App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de. und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es 2 Newsletter wöchentlich. Den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Alle Infos zur Newsletter-Bestellung und unsere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Sie können sich auch schon wieder für den Immobilienmanager Award 2025 bewerben. Insgesamt gibt es 15 Kategorien. Da ist bestimmt auch eine für Ihr tolles Projekt, Ihre Finanzierung oder sonstige tolle Leistung mit dabei. Auch Studenten und Studentinnen können sich mit ihrer Abschlussarbeit bewerben. Informationen gibt es unter www.immobilienmanager.de/award. Danke fürs Zuhören und alles Gute. Ihre Bianca Diehl.